Thomas Griffiths Wainwright. Ein Bon Vivant mit Stift und Gift. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik: Stephen Ross, Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin: Petra Weber. Diesen Podcast mache ich jetzt seit Februar 2008. Seit 16 Jahren beschäftige ich mich also mit Verbrechen, realen und erfundenen. Doch ich frage mich schon seit meiner Jugend und der ersten Lektüre von Kriminalromanen, was mich eigentlich an diesen im Grunde doch so furchtbaren Geschichten fasziniert. Wenn man Liebesromane, Poesie, Gedichte, Essays mag, na, das ist verständlich, aber warum mag man Texte, in denen Menschen gequält, verschleppt, vergewaltigt und meist sogar getötet werden? Es gibt sicher jede Menge schlaue Studien dazu. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es die Schicksale sind, die mich faszinieren, daran gekoppelt die Entscheidungen, die Menschen treffen, bewusste oder unbewusste. Man steht also im Leben vor einer Kreuzung und der Weg, den man nimmt, geradeaus, rechts oder links, vorwärts oder womöglich rückwärts, entscheidet vielleicht darüber, ob ein anderer Mensch weiterleben wird oder zu Tode kommt. Dieser Bruchteil einer Sekunde mit dem davor und danach. Oder gibt es diesen Weg und freie Entscheidungen gar nicht? Ist womöglich jedes Ende vorherbestimmt? Führt jeder Weg letztlich doch zum Unvermeidlichen? Hält das Schicksal Elend, Armut, Verzweiflung für die Protagonisten einer Geschichte bereit, ob nun wahr oder fiktiv, dann sind wir geneigt, versöhnlicher mit ihnen zu sein. Doch sind ihnen Reichtum, Schönheit und Talent geschenkt, erzürnen sie uns ob ihrer Undankbarkeit. In letztere Kategorie gehört einer, den die Geschichte zu den frühen bekannten britischen Serienmördern zählt. Thomas Griffiths Wainwright. Geboren wurde er im Londoner Stadtteil Chiswick im Oktober 1794. Seine Mutter Anne ist die Tochter des Gründers und Herausgebers einer beliebten englischen Literaturzeitschrift. Doch schon früh ziehen dunkle Wolken über das Leben des kleinen Thomas. Seine Mutter, gerade mal 21 Jahre alt, stirbt bei der Geburt. Und es nutzt Baby Thomas nichts, dass sie in ihrer Todesanzeige gleichermaßen wegen ihrer Intelligenz, ihres Erfolges wie ihres liebenswürdigen Wesens gerühmt wird. Denn ihr Mann, Thomas' Vater, stirbt schon kurz darauf. Der betagte Großvater, Vater seiner Mutter, Ralph Griffiths, nimmt Thomas ins noble Haus am Stadtrand Londons auf. Ralph ist ein Erfolgsmensch, ein Self-Made-Man, der als Uhrmacherlehrling in Staffordshire begonnen hatte und später in London mit dem Verkauf von Büchern und der Leitung einer sehr angesehenen Literaturzeitschrift sein Vermögen verdient. Und er hat ein Näschen für Geschäfte. Mit seinem Bruder Fenton kauft er für ganze 20 Pfund die Rechte am Erotikroman Funny Hill. Der wird zwar schon ein Jahr nach der Veröffentlichung als Pornografie verboten, doch bis dahin hat er wegen der rasant schnellen Verbreitung, die das Buch genommen hatte, Thomas' Großvater reich gemacht. Die Wahrheit ist, dass Ralph Griffiths seinen Enkel nicht mag. Immerhin war dessen Geburt der Tod seiner geliebten Tochter Anne, und von Thomas' Vater, da hielt er auch nicht viel. Er war gegen die Heirat gewesen. Und deshalb übergeht er seinen Enkel auch in seinem Testament. Der soll nur den Pflichtteil seiner Mutter erben. Der Fall tritt auch ein, als Thomas gerade mal 7 Jahre alt ist. Auch sein 82 Jahre alter Großvater stirbt. Na ja, das restliche Erbe, Staatsanleihen im Wert von 5.000 Pfund, was in unserer Zeit ungefähr 250.000 Euro entsprechen würde, die von 3 Treuhändern verwaltet werden, ist Kapital, das er zwar nicht angreifen darf, das aber reichen würde, um von den Zinsen recht ordentlich leben zu können. Jetzt kümmert sich seine Großmutter und sein Onkel um ihn. Der begabte Bursche erhält eine hervorragende Ausbildung in Naturwissenschaften, Philosophie, Musik, Malerei und Literatur. Als er 17 ist, stirbt auch die Großmutter und er wird das Mündel seines Onkels. Sein junges Leben ist von plötzlichen Abschieden und Verlusten und wenig Liebe und Zuneigung geprägt. Allerdings lässt er sich dies nicht durch Traurigkeit oder Trübsinn anmerken. Mit seinem Faible für exzentrische Mode, teuren Schmuck und auffallende Outfits entwickelt er sich zum Dandy, ein Begriff, der heute einen etwas halbseidenen Beigeschmack hat, der aber im 19. Jahrhundert keineswegs so gemeint war, sondern eher ein Kompliment darstellte. Dandys waren Männer mit einem exklusiven Lebensstil. Das betraf sowohl die Kleidung als auch generell ihr gesellschaftliches Auftreten. Sie waren keineswegs hohlköpfige Modegecken, sondern geübt in geschliffener, geistreicher, durchaus auch zynischer Konversation, gepaart mit einem lässigen Ansatz von Arroganz in allen Lebensbereichen. Zu den berühmtesten Vertretern durfte wohl der britische König Edward gehören, der über Mrs. Wallace Simpson stürzte. Bedingung für so ein schillerndes Dandy-Leben ist allerdings Geld. Und dafür reichen bei Wainwright die Zinsen aus dem Erbe nicht aus. Er beginnt zu schreiben, hat eine Reihe wohlklingender Pseudonyme und verzaubert die Intellektuellen seiner Zeit. Egome Beaumont, Cornelius van Winkelbooms, Janus Weathercock. Unter solchen Namen zeigt er sein Schreibtalent. Seine Texte tragen Überschriften wie
Sentimentalitäten über die schönen Künste, Dogmen für Dilettanten.
Dass er beginnt, jetzt auch Kunst zu sammeln, er liebt zum Beispiel Bilder von William Turner und John Constable, Edelsteine, seltene Bücher, Perserteppiche, ja, all das bekommt seinem Portemonnaie gar nicht gut. Dabei malt er selbst wirklich hervorragend, gerne auch mal mit erotischem Touch. Seine Porträts, darunter auch eines von Byron, das als verschollen gilt, wirken geradezu fotografisch. Die Royal Academy stellt seine Bilder aus und auch diese Titel sind ausgesprochen poetisch.
1821, Paris in Helens Kammer. 1829, das Milchmädchenlied. 1824, eine Dame, die an zwei Liebenden vorbeigeht, die auf einer Bank sitzen und sich umarmen.
Da bemächtigt sich seiner eine unrealistische Armeeromantik. Sind es verklärende Kriegsromane oder die schmucken Uniformen, die vermeintlich mutig ethischen Wertvorstellungen der Offiziere? Wainwrights rosarote Vorstellung vom Soldatenleben verleitet ihn dazu, im Glauben so auch Geld zu verdienen, der Armee beizutreten. Verdammt schnell wird er auf den wenig eleganten Boden der Wirklichkeit zurückkatapultiert. Den primitiven Saufgelagen und dem freudlosen Kasernenleben entnimmt er so gar nichts Schöngeistiges, so dass er sich schnell wieder herauskauft. Was ihm aus dieser Zeit bleibt, ist eine Liebe zu Whiskypunsch. Kurz darauf ereilt ihn eine nicht näher definierte Krankheit, deren Beschreibung aber darauf schließen lässt, dass es sich um eine Mischung aus Depression und PTBS handeln könnte. Jedenfalls gilt er für eine gewisse Zeit als geistig krank. Mit 23 verliebt er sich Hals über Kopf in Eliza Frances Ward und heiratet sie. Damit der Schreiberei und Kunst reich zu werden, schon damals ein kühner, ja geradezu aussichtsloser Plan war, andererseits Geld ausgeben, das man nicht hat, zu einem Schuldenberg führt, der unweigerlich wächst und wächst, kommt Wainwright mit 29 auf die fatale Idee, die Unterschrift eines seiner Treuhandverwalter zu fälschen und die Hälfte des Vermögens abzuheben. Ein Betrug, der damals mit der Todesstrafe hätte geahndet werden können. Schon ein Jahr später ist das gesamte ergaunerte Geld weg und er zieht den gleichen Betrug für den Restbetrag noch einmal ab. Unschwer zu erraten, dass auch diese Summe schnell verschwendet ist. Und als das Geld endgültig weg ist, ein Kredit beantragt werden muss, seine Kunstschätze als Sicherheit eingesetzt werden und er sich die Miete nicht mehr leisten kann, muss er London verlassen. Inzwischen 34 Jahre alt, sieht sich Wainwright in einer finanziell extrem prekären Situation. Dabei ist sein Unterschriftenbetrug noch gar nicht aufgefallen. Und nach 10 Jahren Ehe kommt im Januar 1828 tatsächlich auch noch Nachwuchs. Ein Sohn, der nach seinem Vater auch Griffiths genannt wird. Aber ein Baby in der Situation? Die Lage spitzt sich weiter zu. Zu diesem Zeitpunkt erleidet der reiche Onkel günstigerweise plötzlich nicht endende Magenkrämpfe. Er stirbt. Einen allzu plötzlichen Tod, der Thomas allerdings das Anwesen desselbigen beschert. Ein glücklicher Zufall? Der Onkel ist der erste einer Reihe merkwürdiger Todesfälle in den kommenden 2 Jahren. Was zunächst wie ein Segen schien, entpuppt sich ganz schnell zum Fluch. Das Anwesen ist in seiner Haltung extrem kostspielig und bei den Wainwrights kommt ja kein Geld rein. Um wenigstens eine Zeit lang dort leben zu können, verkauft der Erbe schweren Herzens die extrem wertvolle Bibliothek seines toten Onkels. Buch für Buch. Auf dem Anwesen leben inzwischen auch Elizas Mutter und ihre 2 Halbschwestern. Tja, da stirbt völlig unerwartet auch die eigentlich völlig gesunde Schwiegermutter. Auch sie erleidet Krämpfe. Diese kleine Erbschaft verschafft erneut ein wenig Luft für die junge Familie. Helen, Elizas Halbschwester, feiert ihren 21. Geburtstag im geldfressenden Haus. Aber die Geburtstagskerzen sind noch nicht ausgeblasen, da wird sie von ihrer Schwester von einer Versicherungsagentur zur nächsten geschleppt. Insgesamt suchen die beiden 15 verschiedene Versicherungsagenturen auf, die das zwar merkwürdig finden, dass die kerngesunde junge Frau mit 3 Policen und einer Gesamtsumme zum heutigen Wert von 1 Million Pfund versichert werden soll, sich aber mit Ausreden abspeisen lassen. Die leicht verunsicherte Helen, sich plötzlich ihrer Sterblichkeit bewusst, setzt noch vor Weihnachten 1830 ihr Testament auf. Darin setzt sie zunächst ihren Schwager als Testamentsvollstrecker ein und ihre Schwester Madalina als Alleinerbin. Na, man kann es sich denken. 2 Tage später stehen Thomas und die Halbschwester Eliza im Testament als Erben und mit als Begünstigte ihrer Versicherungssummen zu einem bestimmten Anteil Schwester Madalina. Ja, das muss gefeiert werden. Und so schleppt Eliza Helen ins Theater, was diese aber bei der Rückkehr mit plötzlichen Bauchschmerzen bezahlt. Schwager Wainwright organisiert einen Londoner Modearzt, dessen Inkompetenz seine Schwägerin dann auch fast schon das Leben gekostet hätte. Doch Helen ist eine Kämpferin. Sie ist jung und kräftig. Es geht ihr trotz der Falschbehandlungen langsam besser. Zu dumm. Eine Woche später erleidet sie einen plötzlichen Rückfall und stirbt bei einem letzten Krampfanfall. Eine Krankenschwester wundert sich, dass der Onkel, die Schwiegermutter und jetzt sogar die Schwägerin alle die gleichen Symptome zeigen. Ja, das kommt auch der Versicherung komisch vor. So eine junge Frau? Und dazu dann diese ganzen merkwürdigen Umstände, gleich 3 Policen in der Höhe und die hatten alle nur eine kurze Laufzeit von 2 bis 3 Jahren. Da muss was faul sein. Die Versicherung, die den bezeichnenden Namen Hope trägt, weigert sich zu zahlen. Es macht die Runde, dass Helen möglicherweise mit Strychnin vergiftet worden war, womit sie, ohne dass dies je bewiesen worden wäre, das erste bekannte Mordopfer durch dieses Gift in England gewesen wäre. Strychnin ist ein hochgiftiges Alkaloid. Bereits in geringen Dosen bewirkt es eine Starre der Muskeln. Früher wurde es auch in sehr geringer Dosierung als Analeptikum eingesetzt, allerdings auch als Rattengift. Helen wird auf Veranlassung der Versicherung 3-mal obduziert. Doch die Wissenschaft konnte damals nur wenige Gifte sicher nachweisen. Als herauskommt, dass 3 Policen und 3 Versicherungen in Anspruch genommen werden sollen, weigern sie sich zunächst zu zahlen, bis das ein von ihnen beauftragter Arzt die Leiche auch untersucht hat. Tja, aber so lange kann Thomas Griffiths Wainwright dann doch nicht warten, denn ihm sitzen Geldverleiher im Nacken. Einem überlässt er eine der Policen, um genügend Geld zur Verpflichtung eines Anwalts zu haben, der die Auszahlungen einklagen soll. Wobei er völlig selbstlos erst einmal den Anteil der mitbegünstigten Madalina in Auftrag gibt. Das ist clever, denn so bleiben er und seine Frau im Hintergrund und hat Madalina Erfolg, kann er sich auf einen Präzedenzfall berufen. In London wird das Pflaster für den Schöngeist aber unangenehm. Diese ganzen Gläubiger, das unbezahlbare Anwesen, der Stress mit der Versicherung und, man munkelt, da soll es auch mal wieder noch diese Frau geben, der angeblich nach Frankreich, nach Bologna folgt. Fakt ist, dass der Künstler und Autor nach Frankreich flieht, Frau und Kind hinter sich lassend. In bescheidenen Verhältnissen lebend, die Gläubiger des Ehemanns und Vaters im Nacken, bleiben die allein in London zurück, wo die alleinerziehende Mutter auf sich gestellt bleibt, während ihr Mann weiter gegen die Versicherung prozessiert. Zugegeben, Thomas lebt in Frankreich auch nicht in Saus und Braus. Reiche Mäzene, denen seine Kunstwerke gefallen, bieten ihm hin und wieder Unterschlupf und warum ist nicht ganz klar, aber er verbringt auch eine beträchtliche Zeit in Paris im Gefängnis. Verrückterweise ist es ausgerechnet diese Frankreich-Reise, die seine 7 Jahre zurückliegenden Betrügereien auffliegen lässt. Von den 3 Treuhändern seiner Erbschaft leben noch 2. Und einer davon, Edward Voss, erfährt, dass Thomas Sohn und Frau in Armut leben. Ja, da kommt ihm doch der Gedanke, der lässt sich die Zinsen nach Frankreich senden, während die Familie hier hungert, und so fordert er die Bank auf, ihm mitzuteilen, wohin die Zinsen überwiesen würden. Die Bank ist verwirrt. Was für Zinsen? Herr Voss hatte doch selbst die Auflösung des Kontos vor Jahren veranlasst. Hier die unterschriebene Vollmacht. Es gibt kein Geld, also auch keine Zinsen. Voss und der andere Treuhänder sind empört. Dass das nicht ihre Unterschriften waren, war ganz klar, denn die angeblichen Zeugen der Unterschriften waren pure Erfindung. Betrug mit Staatsanleihen? Das ging zu weit. Es werden allerlei Tricks ausprobiert, Wainwright in Frankreich zu verhaften, was Briten zu dieser Zeit natürlich ohne entsprechende Abkommen genauso wenig möglich ist wie heute. Die Versicherungen hatten ihn nie aus den Augen gelassen, können aber im Ausland auch nichts bewirken. Solange der verarmte Künstler britischen Boden nicht betritt, so lange ist er vor dem Zugriff der Behörden sicher. Ach, was immer ihn auch dazu bewog. Im Juni 1837, im Alter von 43 Jahren, kehrt Wainwright nach London in ein Hotel in Covent Garden zurück. Man möchte so gerne glauben, dass er seine Frau und seinen Sohn vielleicht sehen wollte. Doch die Wahrheit ist vermutlich profaner. Manche sagen, es war wieder eine Frau, der er folgte. Andere glauben, dass er von jemandem nach London gelockt worden war, der ihn für Geld verraten hatte. Hatte gar die Polizei ihn mit einem Trick geködert? Wie auch immer, der gesuchte Betrüger landet vor Gericht. Doch dieser Mann, dieser Wainwright, der hat etwas, das andere fasziniert. Es ist nur schwer erklärlich, dass die Intellektuellen jener Zeit und später seiner Ausstrahlung so vollends erliegen. Wainwright war bewiesenermaßen ein Betrüger. Doch ihm haftet auch der Geruch des dreifachen oder gar noch mehrfachen Mordes an. Ja, ein Dichter und Denker. Ein Schöngeist, der es durchgezogen hat, der weiß, wie es wirklich ist, auf der anderen Seite von Schuld und Moral, der die Macht über Leben und Tod ausgekostet hat. Schauerromane, Gothic, schwarze Romantik. Wainwright ist kein Theoretiker, er ist für die Szene ein feingeistiger, intellektueller Serienmörder. Auch wenn das offen keiner anklagt. Bei einem Besuch im Londoner Gefängnis trifft Charles Dickens zufällig auf den Häftling Wainwright und dieser inspiriert ihn zur Kurzgeschichte Hunted Down. Gerüchten zufolge soll er Dickens zu verstehen gegeben haben, dass er den Mord an seiner Schwägerin wegen deren dicken Fußknöchel begangen hätte. Abstrus. Und niemand weiß, ob es am Ende nicht nur eine von Charles Dickens Geschichten ist, die seinem Image einen geheimnisvollen, kriminellen Touch geben sollte. Doch es sind solche Geschichten, die aus Thomas Griffiths Wainwright eine fantasievolle Legende schmieden. Am 6. Juli 1837 steht er im Old Baileys vor Gericht. Ihm wird der Prozess wegen Urkundenfälschung gemacht und Wainwright plädiert auf nicht schuldig. Man scheut sich, den prominenten Häftling wegen der gefälschten Unterschriften zum Tode zu verurteilen und handelt eine mildere Strafe mit ihm aus. Wobei Wainwright sicher nicht bewusst ist, wie hart es wirklich kommen wird, denn er wird zum lebenslangen Verbleib in Australien verurteilt. Als ihm das klar wird, was er da ausgehandelt hat, stemmt er sich mit einer Petition beim Innenministerium dagegen. Und er setzt noch eins drauf und wendet sich verzweifelt an die Versicherungen. Er behauptet ihnen, die volle Wahrheit über den Tod seiner Schwägerin zu gestehen, wenn sie einen Weg finden, ihn vor der Deportation zu bewahren. Will er seine Frau beschuldigen? Oder Madalina? Oder gar beide? Was immer er anbietet, ob Wahrheit oder Dichtung. Niemand will es wissen. Noch im Jahr 1837 muss er in den Straßenbau nach Van Diemen's Land, heute Tasmanien genannt. Ein harter, körperlicher Job, für den seine zarten Dichter- und Malerhände kaum geeignet sind. 2 Jahre hält er durch. Dann wird dem Antrag des schmächtigen und inzwischen kränkelnden Künstlers, versetzt zu werden, stattgegeben. Und die Behörden schicken ihn ins Sträflingskrankenhaus als Pfleger. Die Arbeit ist leichter und Wainwright bekommt wieder Gelegenheit zu zeichnen, zu malen. Er malt Kollegen und deren Angehörige für etwas Geld oder ein paar Gefälligkeiten. Berühmte Zeichnungen entstehen. Nach weiteren 3 Jahren, 1842, darf er im städtischen Krankenhaus als Pfleger arbeiten. Seine Begnadigungsgesuche werden trotz aller Fürsprachen abgelehnt. Auch in diesem Krankenhaus entstehen viele zart pastellfarbene Porträts für die Kollegen und deren Familien. Wainwright findet in die Kunst zurück, malt auch wieder größere Werke, keine Auftragsarbeiten, sondern einfach nur Kunst. 1845, inzwischen 51 Jahre alt, wird er von der Zwangsarbeit befreit und darf auf eigene Rechnung arbeiten. Doch nur 2 Jahre später stirbt er nach einem Schlaganfall mit 53 Jahren. Die Geschichtsbücher und Historiker verknüpfen den Namen Thomas Griffith Wainwright seitdem mit dem Titel Serienmörder. auch wenn dem ein kleines Fragezeichen hinzugefügt wird. Er inspirierte bekannte Autoren, unter ihnen Oscar Wilde, der ein mehrseitiges, bewunderndes Porträt unter dem Titel Pen, Pencil and Poison verfasste. Doch nach und nach meldeten sich auch Zweifler, ob er wirklich ein Serienmörder war. Er selbst hat stets seine Unschuld beteuert, wollte bis kurz vor seinem Tod noch andere belasten, aber ihm hörte niemand mehr zu. Chronisten sahen sich die Geschichte näher an und kommen heute zu anderen Ergebnissen. Es war Eliza, Thomas Wainwrights Frau, die von der Krankenschwester gesehen wurde, wie sie ihre Halbschwester am Krankenbett vom Arzt nicht verordnete Medizin verabreichte. Eliza hat sie zu den Versicherungen geschleppt und auf einer Testamentsänderung bestanden. Verrückterweise ist sie auch diejenige, die am Ende vom Tod des Onkels sogar noch profitiert, denn die Bank hatte fahrlässig gehandelt, als sie ohne Prüfung der Unterschriften das Erbe ausgezahlt hatte und wurde verpflichtet, den Betrag zu erstatten, und nach Wainwrights Tod mussten sie ihr, als Witwe und rechtmäßige Erbin, die Zinserträge auszahlen, was ihr ermöglichte, 1858 mit ihrem Sohn und dessen Frau nach Ontario, Kanada, auszuwandern. Doch während ihr Sohn dort sein neues Leben findet, kehrt Eliza nach England zurück, wo sie mit 67 Jahren im März 1863 stirbt. Griffith Wainwright Jr. bleibt mit seiner Frau ein Leben lang in Kanada. Im August 1914 stirbt er dort, 86-jährig. Die Geschichte des Serienmörders Wainwright besteht im Grunde nur aus Vermutungen, denn niemand weiß, ob er wirklich jemals jemanden vergiftet hat. Doch er gehört zu den undankbaren, reichen, talentierten, denen wir doch alles zutrauen. Fraglich, ob er und oder seine Frau überhaupt Mörder waren, denn es wurde nie bewiesen, dass auch nur eine der Leichen nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern durch Mörderhand dahingemeuchelt worden war. Es besteht da auch noch eine ganz andere Möglichkeit, dass hier trotz der zugegeben merkwürdigen Zufälle am Ende gar kein Verbrechen geschehen war. Man bedenke, es ist das 19. Jahrhundert. Alle drei Verstorbenen lebten zum Zeitpunkt ihres Todes im gleichen Haus, einem riesigen, wunderschönen, kostspieligen Anwesen. Heute nicht mehr feststellbar, doch vielleicht zog die Schwiegermutter ins Zimmer des verstorbenen Onkels und nach deren Tod erbte vielleicht die arme Helen das frei gewordene Zimmer, sicher mit prachtvollen Tapeten, Tapeten, deren Grün zu jener Zeit gefährliches Gift enthielt, Arsen. Und die geschilderten Symptome passen viel besser zu Arsen als zu Strychnin. Eine Theorie, völlig unbewiesen. Ja, pure Spekulation. Aber genau das waren die Mordvorwürfe gegen Thomas Griffiths Wainwright auch. Puh, ich bin froh, dass ich in dieser Sendung jetzt nicht mehr Thomas Griffiths Wainwright sagen muss. Ein Zungenbrecher, der keinen Spaß macht. Vor uns liegt ja Ostern. Ein kleiner Hinweis. Sollte Ihnen jemand erzählen, dass es mal Morde gab von einem gewissen Bunnyman, dem Hasenmann? Das ist eine sogenannte Urban Legend. Den Mann, der mit der Axt im Hasenkostüm auf andere losgeht, den soll es nie wirklich gegeben haben. Lassen Sie sich also keinen Bären, Hasen aufbinden. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im April. Das ist der 25. Und bis dahin, ob Sie nun zu jenen gehören, die in den kommenden Tagen Eier bunt färben, oder eher zu jenen, die im Regal jetzt mal nach Charles Dickens suchen, wo immer sie sind und was immer sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.